Ich bin in Amerika, in South Carolina aufgewachsen mit drei Brüdern. Und ihr könntet euch vorstellen, selbst von eurer Kindheit, Blödsinn, Dinge, die gemacht wurden, die nicht richtig waren. Ich kann mich gut erinnern, vor ungefähr, meine, es muss schon 25 Jahre her sein. Es war ein Ostersonntag. Ich habe diese Geschichte einmal erzählt. Entschuldige mich, aber passt wieder. Und als wir nach Hause kamen, sahen wir einen großen so Säule Rauch, der so hochkommt aus dem Wald, wo wir gewohnt haben. So 5 Minuten lange, letzte 5 Minuten im Weg nach Hause waren wir alle gespannt. Was ist da? Was ist da los? Und je näher wir an dem Haus gekommen sind, desto klarer war es. Es war doch den Tracy Trail, die gleiche Straße, wo wir gewohnt haben. Nicht nur, danke, sondern fast am Grundstück von unserem Haus. Und als wir dem letzten Berg rübergekommen sind, haben wir festgestellt, es gab Besuch bei uns zu Hause. Und zwar eine ganze Menge Feuerwehrautos, ja, sogar ein Flugzeug, der rüber geflogen ist, um alles zu übersehen. Und es gab ein Feuer im Wald, gleich neben unser Haus. Es war fast zu unserem Gartengrenze, unserer Grundstückgrenze, und sie haben mit alles Mögliche es geschafft, dass es nicht mehr da war, aber dass es nicht unser Haus betroffen hat. Eine Feuerwehr, wie immer, schauen, wo die Quelle ist. Was ist dann geschehen? Was ist der Anlass, warum das so gebrannt hat, im Waldbrand? Und haben sie festgestellt, wir als Jungs hatten was im Wald gehabt. Und wir haben nicht aufgepasst und es war Feuer. Und sie haben das gefunden. Sie waren sehr gnädig und haben nicht uns vor Gericht gebracht. Aber als kleine Jungs fühlt man sich schon schuldig. Und es war alles, ja, unter Gottes Gnade. Das ist wie die Kindheit von vielen von uns, wenn wir zurückschauen, was in unserem Leben passiert ist. Und hat man dann schon manchmal schlechtes Gewissen, Schuldgefühl, was wir getan haben, was geschehen ist und was Aufwand anderen unseretwegen bringen mussten, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber nicht nur in unserer Kindheit, aber ich denke, wir alle verstehen und spüren, dass wir in unserem täglichen Leben auch Fehlern machen. Nicht nur Fehlern, sondern auch sündigen. Letzte Woche haben wir in Römer 8 und Vers 1 betrachtet. Ich möchte das kurz anschauen, weil wir schauen Verheißungen Gottes an. Verheißungen in Gottes Wort sind kostbar. Sie sind so edel wie Edelsteine, die man entdeckt und für sich hält. Sie sind wie ein Anker für die Seele, ein Halt, den wir brauchen, wenn alles in Frage gestellt wird und wenn alles wankt, weil Gottes Verheißungen sind uns kostbar, sind uns wichtig. Wie der Psalmist, manchmal fühlen wir uns wirklich von Gott verworfen, dass Gott uns wirklich uns gegenüber grimmig ist, dass wir vor ihm grauen. Und Römer 8 und Vers 1 gibt uns eine Verheißung. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis, was wir alle verdient haben, weil wir gesündigt haben, gegen einen heiligen Gott Missetaten getan haben, jeder von uns, keine Ausnahmen, ist Gott, so können wir sagen, verpflichtet, die Sünde zu strafen. Und es heißt das Wort hier Verdammnis. Gott kann gleichzeitig alle Menschen lieben, aber er muss die Sünde bestrafen. Er hasst die Sünde. In Liebe ist immer Hass auch reingebunden. Und so ist Gott einen liebevollen Gott, der uns liebt und er will nicht, dass wir in Verdammnis kommen. Und so ergibt uns diese Verheißung. Es ist möglich, dass wir das Verdammnis verpassen, dass wir sicher sein können, dass seine Verheißungen für uns gelten, und zwar wenn wir in Jesus Christus sind. Weil Jesus Christus das Verdammnis an unsere Stelle getragen hat. Wir sind wirklich frei, für ihn zu leben. Wir müssen nicht mehr verdienen, diese Beziehung zu ihm verdienen oder irgendwie schaffen, dass er uns liebt, ihn beeindrucken, sondern in Christus haben wir alles. In Christus sind wir frei von diesem Verdammnis. Aber die weitere Frage ist, wie ist es als Kind Gottes, für die diese Verheißung gilt? Das Verdammnis wirst du nicht erfahren, aber wie ist es, wenn du wieder sündigst? Weil ich denke, wir alle merken sehr schnell, wenn wir zum Glauben kommen, Mann, ich habe wieder gesündigt. Eines ist schon hier beantwortet, und zwar, das Verdammnis ist nicht nur für die Vergangenheit, sondern es ist gegenwärtig. Es ist auch für zukünftige Sünden. Alles ist unter dem Blut Jesu gebracht. Das heißt, wenn man diese Verheißung wahrnimmt und in Christus Jesus ist, kann keine dich von Gottes Liebe trennen. So sagt er am Ende des Kapitels. Aber trotzdem, das ist die nächste Frage, eine wichtige Frage. Trotzdem, ist es okay zu sündigen dann? Ist es okay dann einfach zu leben, wie ich will? Ist Sünde dann egal? Und das ist dann die nächste Verheißung, wie wir als Christen mit Sünde umgehen, wenn wir gegen Gott sündigen. Wir wissen, wie es ist, wenn wir gegen andere Menschen sündigen, aber wie ist es gegen Gott, wenn wir wieder sündigen? Das Verdammnis ist bezahlt. Aber die nächste Verheißung ist etwas, das wir im Laufe des christlichen Lebens immer wieder erfahren. Und zwar in 1. Johannes und dem ersten Kapitel. Nämlich den ersten Brief Johannes. Ich hatte überlegt, was diese Woche die nächste Verheißung dran war. Und ich denke, das passt eigentlich als nächsten Schritt von dem, was wir in dieser wunderbaren Verheißung haben in Römer 8, dass es keine Verdammnis gibt. Diese Verheißung. Johannes, dieser erste Brief von Johannes, ist an Gläubigen geschrieben. Das sehen wir in vielen Stellen, aber das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 1, wo er sagte, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und in Vers 12, Vers 13, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wir alle sündigen, aber hier sagt er, alle unsere Sünden sind vergeben. Wir sind seine Kinder. Er spricht hier zum Gläubigen. Es ist zu Gläubigen, nicht Ungläubigen geschrieben. Und zu einigen, die gläubig waren, aber anscheinend unsicher waren, was es bedeutet, ein gerechtfertigtes Kind Gottes zu sein. Was bedeutet es, für Gott zu leben, ohne dieses Verdammnis? Was wir in Jesus sind, als neue Schöpfung. Und so möchte ich 1. Johannes 1 und die ersten Verse 5, eigentlich lesen wir das ganze Kapitel, Verse 1 bis 10. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zu Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. In dieser Stelle, in diesem Buch, geht es darum, dass wir Gemeinschaft mit Gott als Vater haben dürfen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben dürfen. Letzte Woche waren wir im Gerichtssaal und haben wir gesehen, wie es ist, schuldig zu sein vor dem Richter, aber dass er sagen kann, du bist jetzt frei, du bist jetzt unschuldig geklärt und du darfst freigehen, weil jemand für dich an deiner Stelle gestraft wurde. Aber das bedeutet längst nicht, dass du eine Beziehung mit diesem Richter hast. Dieses Beispiel zumindest. Aber Johannes sagt, wenn wir nicht mehr dieses Verdammnis haben, ist nicht nur, dass ich frei bin, sondern ich bin neu gemacht und ich habe eine Beziehung. Ist ein bisschen laut heute. Ich habe eine Beziehung mit dem Richter. Und nicht nur eine Beziehung als Richter, sondern nicht mehr. Er ist jetzt mein Vater. Und das ist, was dieses Buch uns darstellt, ist, wie es ist, Gemeinschaft, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. So fängt er an in Vers 5. Wir kommen eigentlich zu der Verheißung in Vers 9. Aber fängt so an in Vers 5. Gott zu kennen, Gemeinschaft mit Gott, bedeutet, ihm zu kennen, wie er ist. Gemeinschaft mit Gott bedeutet, ihm zu kennen, wie er ist. Er sagt in Vers 5, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Das ist die Botschaft von Jesus im Zusammenhang. Dass Gott Licht ist. Du musst Gott kennen, wie er ist, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Als ich meine Frau erst kennengelernt habe, wollte ich alles Mögliche von ihr erfahren. Wie sie war, was sie gern hatte. Ja, für Blumen, für alles Mögliche, was für Interessen sie hat, Hobbys. Ich wollte vieles von ihr erfahren. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, müssen wir auch kennen, wie er ist. Und er sagte gleich am Anfang hier, wie Gott ist. Und er sagt, Gott ist Licht. Das kommt komisch vor, oder? Das ist Gott, wie er ist in seinem Eigenschaft. Gott ist in seinem Natur Licht. Das heißt, wie das Licht strahlt, so offenbart Gott sich selbst. Wie ein Licht in der Dunkelheit strahlt. Das Thema Licht und Finsternis ist ein großes Thema in der Bibel. Und du siehst, Licht ist immer mit Wahrheit verglichen. Licht ist auch mit Reinheit verglichen. Und der Finsternis mit der Lüge, Falschheit und mit Unreinheit. Das sieht man oft mehrmals in der Bibel. So, Licht wird mit Wahrheit verglichen. Wir sehen zum Beispiel Sprüche 6, Vers 23. Denn eine Leuchte ist das Gebot. Und die Weisung, ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Psalm 119, kennen wir das Vers? Ein Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Ein Licht für meinen Pfad. Die Eröffnung, Vers 130, die Eröffnung deiner Worte leuchtet. Sie gibt Einsicht den Einfältigen. Das heißt, Gottes Wort ist offenbart Gott. Es offenbart, dass er Licht ist. Es ist, als ob du in einer Höhle versteckt bist und dann gibt es ein kleines Loch, der sich aufmacht und kommt das Licht strahlend durch und jetzt ist erleuchtet, was da ist. Gott sagt, ich bin Licht. Das hat mit Wahrheit zu tun, hat auch mit moralischen Eigenschaften zu tun, dass er rein ist. Und schauen wir an einer Stelle Epheser 5 kurz an, Epheser 5. Und dass wir wissen einfach, was das hier bedeutet, wenn er sagt, Gottes Licht. Das ist ein bisschen rätselhaft erst. Wir wollen wissen genau, was es bedeutet, dass Gott Licht ist. Weil wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir kennen ihn schon und wir wollen ihn mehr und mehr kennenlernen. Und was bedeutet es? Warum sagt er das so? Epheser 5 und Vers 8 sagte er, denn einst wart ihr Finsternis. Also er sagt sogar, wir waren selber Finsternis. Wir waren unter der Macht des Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit dem unfruchtbaren Werke der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Unreinheit und Reinheit. Gott ist Licht, er ist rein, er ist komplett rein. Und in seinem Gegenwart wird alles sichtbar, was in uns fehlt. Weil er rein ist, er ist heilig. Wir sind jetzt Licht. Deswegen sollten wir so wandeln, als Kinder des Lichts. Gott ist rein. Gott stellt alles bloß. Johannes 3 sagt, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das, wenn jemand so, Kinder in ihrem Zimmer, so alles durcheinander ist. Aber wenn das, solange das Licht aus ist und die Rolle unten ist, dann merkt keiner, ist alles gut. Aber wenn du die Rolle hochmachst und die Sonne reinstrahlt, siehst du jeden kleines Fleck. Und dann wird es langsam unangenehm. So ist es mit Gott. Wir wollen dann die Rolle wieder runter machen. Nein, nicht so hell, dass du das nicht in meinem Leben merkst oder das. Gott ist aber Licht. Gemeinschaft mit ihm bedeutet, er wird alles schon in deinem Leben für dich und in seinem Gegenwart auch sichtbar machen. Deswegen, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir in Sünde leben, merken wir, sind angepackt. Wir merken, oh, hier liege ich falsch. Ich bin so froh, wenn er das macht, weil ich ihn liebe und ich möchte, dass er Dinge in Ordnung bringt in meinem Leben. Und er ist Licht, er macht das durch die Beziehung mit ihm, durch sein Wort. Ist es aber dann überhaupt möglich, weil wir immer wieder, auch als Christen sündigen, Gemeinschaft mit so einem Gott zu haben? Wir würden manchmal vielleicht uns zurückziehen, lieber zurückziehen wollen, sagen, nun, okay, machen wir doch die Rolle, oder? Das ist unangenehm. Ich kann keine Gemeinschaft mit so einem Gott haben, aber ich möchte uns Mut geben, Gott möchte diese Gemeinschaft haben. Er möchte eine Beziehung haben. Deswegen hat er dich geschaffen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und es ist ja möglich. Und das sagte er in Vers 3, zurück in 1. Johannes, in Vers 3 von Kapitel 1. Er sagte, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ach so, Gemeinschaft mit den anderen? Ist gut, wir alle sind Sünder. Das verstehen wir. Aber dann sagt er, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist möglich, Gemeinschaft mit diesem Licht zu haben, diesem Gott. Er möchte das. Und dieses Buch zeigt uns, wie. Und was, wie das ausschaut. Aber noch eine Frage, es ist immer noch empfehlenswert. Vielleicht ist das zu angenehm, unangenehm. Lieber einfach das stehen lassen oder als Christ mich ein bisschen Abstand halten. Weil wenn er strahlt, es ist unangenehm. So, ich lebe mein Leben, ich kenne den Herrn, aber ich werde nicht zu viel machen mit ihm, weil er Licht ist. Ist es wirklich empfehlenswert, Gemeinschaft mit diesem Licht, mit diesem Gott, der alles bloßstellt, zu haben? Natürlich, ihr wisst, was ich sagen werde. Natürlich ist es empfehlenswert. Aber ich möchte einfach das in unserem Herzen zeigen, was uns manchmal zurückhält, weil er Licht ist. Gemeinschaft bedeutet, Gott zu kennen, wie er ist Licht, aber dann diese Gemeinschaft zu haben, ist nicht nur empfehlenswert, sondern es ist auch absolut notwendig. Ohne diese Gemeinschaft, ohne diese Beziehung mit ihm, ist dein Leben sinnlos, ist dein Leben ohne Hoffnung, ist dein Leben ohne Kraft. Und wenn du nicht eine Beziehung mit ihm hast, ist es für die Ewigkeit von ihm getrennt zu werden in der Hölle. Es ist nicht nur empfehlenswert, es ist absolut notwendig, dass du eine Beziehung mit diesem Gott hast. Aber dann sagt er uns, nächsten Verse, wenn wir mit so einem Gott Gemeinschaft haben wollen, dass wir auch so in diesem Licht wandeln. Nicht nur theoretisch, ja, ich bin Kind des Lichts, sondern dass wir so wandeln. Und so sagt er in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Gemeinschaft mit Gott bedeutet, dass ich im Licht wandle. Es bedeutet ein verändertes Leben. Die Bibel sagt, diese Behauptung, dass wir Gott eine Beziehung mit ihm haben, aber dass wir ganz anders leben und ihn trennen von unserem persönlichen Leben, was wir machen. Ich habe Jesus, dann lebe ich, wie ich will. Das ist eine Illusion. Sondern im Licht zu sein, Gemeinschaft mit diesem Licht zu haben, bedeutet ein verändertes Leben. Geistlichkeit ohne diese Beziehung mit ihm und ohne das auszuleben, ist wirklich eine Illusion. So, Gottes Licht bringt radikale Veränderung und es bringt auch Gemeinschaft miteinander. Aber ich muss schnell weiter, damit wir zu unserer Verheißung kommen. Bedeutung, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Erstens, kennen, wie er ist. Kennen Gott, wie er ist? Er ist Licht. Zweitens, ein verändertes Leben, dass wir im Licht wandeln. Am drittens, es bedeutet, dass wir Vergebung unseren Sünden erfahren. Verse 8 bis 10. Er gibt hier eine Behauptung, was Menschen denken, und er gibt uns die richtige Haltung, wie wir mit Gott umgehen. Und zwar müssen wir erst verstehen, dass wir zugeben müssen, dass wir sündigen. Schauen wir Vers 8. Er sagte, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, denn die Wahrheit ist nicht in uns. Tatsache ist, wir denken, okay, wenn ich endlich wandle, dann werde ich nie sündigen. Alles gut, ich habe keine Sünde. Okay? Vor dem Gericht ist alles bezahlt, schon. Aber wir merken, ich sündige wieder. Vielleicht heute Morgen hast du wieder gesündigt gegen deinen Partner oder in deinem Herzen und irgendwas an der Notlüge gesagt, sagen wir, oder etwas anderes. Du hast wieder gesündigt. Gut, es ist unter dem Blut Jesu, gell? Aber er sagte hier, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, sagen, haben keine Sünde, es ist ein Trugschluss. Wir glauben eine Lüge. Wir sagen, ich habe keine Sünde. Nun lass uns hier kurz trennen. Der Unterschied zwischen unserer Stelle, was wir in Christus sind, vor dem Richter, und unserer Beziehung zu ihm aus unserem Vater. Wir sind vor dem Richter nicht mehr Sünder. Aber Johannes sagt uns sehr klar, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Das heißt, wir können als Christen auch sündigen. Wir müssen zugeben dann, dass wir immer wieder sündigen. Es ist eine trügerische Hoffnung, dass der wiedergeborene Christ ohne Sünde leben wird. Es ist wirklich eine Lebenslüge. Wir Wir dürfen zwar theoretisch, weil wir Jesus haben, und das sagt er sogar in Kapitel 2, Vers 1, meine Sünde, Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Es ist gut so, dass wir nicht wieder sündigen. Aber solange der alte Mensch in uns ist, bis wir beim Herrn Jesus sind, werden wir immer wieder versagen. Und was wollten wir dann machen? Einfach wegschauen? Einfach das verleugnen? Nein, nein, ich habe nicht gesündigt. Nein, wir müssen es zugeben, dass wir gesündigt haben. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Vers 10, ich springe den ersten Verheißung rüber. In Vers 10 sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, Vergangenheit, das ist auch eine Lüge. Was ist die Antwort? Ganz einfach. Wir zugeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich möchte die Frage wieder stellen. Er sagte hier, wir können Vergebung von unseren Sünden erfahren, wenn wir unsere Sünden bekennen. Nun, ist diesen Vers für gläubige Menschen überhaupt aktuell? Natürlich ist es jemand, wenn wir erst zum Glauben kommen. Klar, ich bin Sünder, tut Buße, glaube das Evangelium. Unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, die Sünde zu vergeben. Klar, aber ich möchte dich fragen, ist diesen Vers immer noch für dich anzuwenden? Die Antwort im Zusammenhang ist mir klar, es muss so. Vergesse nicht, was wir am Anfang gesagt haben, dieser Brief ist zum Gläubigen geschrieben. Er sagte wieder in Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ich glaube, er sagt es sogar 5-mal in dem ganzen Buch. Es geht hier um Kinder Gottes. So ist irgendwas für uns auch als Kinder Gottes. Die Liebe, muss ich auch was sagen, und zwar die Liebe aber unseres himmlischen Vaters zu seinen Kindern, hört nie auf, egal wie wir gesündigt haben. Es ist nicht hier, dass Gott aufhört, für dich zu lieben, wenn du gesündigt hast. Diese Liebe ist ewig, wie ein Vater zu seinem Kind oder eine Mutter zu ihrem Kind. Die Liebe hört nicht auf. Egal, was das Kind getan hat, du liebst ihm trotzdem weiter. Das müssen wir sagen. Was haben wir in Römer 8 gehört? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, alle diese Dinge, Mächte, können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das festhalten, was auch immer diesem Vers bedeutet, seine Liebe hört nie auf und kann dich nicht von ihm trennen. Und er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber die väterliche Liebe, die wir mit Gott haben, die uns versprochen ist, kann gestört werden. Genau wie in einer Beziehung, wenn ich ein Feuer angefangen habe im Wald, gibt es dann eine Störung in der Beziehung mit meinem Vater? Hört er auf, mich zu lieben? Absolut nicht. Wenn er ein guter Vater ist, liebt er mich trotzdem. Aber die Beziehung kann schon gebrochen werden. Und das ist hier, was Johannes sagt. Es geht hier nicht um das Gericht, dass sich für den Buchstaben des Gerichts, jede kleine Sünde ihm bekennen, als Richter. Wir sprechen hier von einer väterlichen Beziehung. Wie ich mit meinem Vater, wenn ich merke, etwas ist zwischen uns, ich habe gelogen und er weiß schon, aber ich bin nicht bereit, das zuzugeben, dann ist die Beziehung schon gestört, bis ich das wieder in Ordnung bringe. Nun, das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Liebe Gottes nie aufhört. Und ich möchte uns das zeigen, eigentlich im Gegenteil, dass diese Beziehung gestört ist, hier, wegen der Sünde, ist eigentlich ein Beweis seiner Liebe. Schau mit mir in Hebräer Kapitel 12. Wir kennen diese Stelle, aber ich möchte, dass wir die Worte lesen. Hebräer 12 und Vers 5. Und ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch aus zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering. Hebräer 12, Vers 5. Schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst oder ermahnt wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt, aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was es ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist es der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Dass diese Beziehung nicht in Ordnung ist und dass wir das spüren, ist im Gegenteil zu dem, ist nicht, dass er seine Liebe so zurückgenommen hat, sondern es ist ein Ausdruck seiner Liebe, dass er uns wieder diese Beziehung in Ordnung bringen will. Stell es anders vor, wenn Gott als Vater einfach immer die Augen wegschaut. Oh, ich schaue einfach weg. Einfach, egal, er gesündigt, passt schon. Ist das wirklich, also selbst auf der irdischen Ebene, ist das wirklich die Liebe eines Vaters? Nein. Ein Vater wird auch lieben, indem er züchtigt, bringt Schwierigkeit im Leben, aber auch das Gefühl oder die Erfahrung, das Gespür, dass meine Beziehung in Ordnung ist. Petrusbrief sagt es auch so, wenn jemand nicht im Glauben wächst, könnte es sein, dass sie vergessen, dass sie von ihrem alten Schulden, alten Sünden vergeben sind. Das heißt, sie können wirklich auch diese Unsicherheit im Glauben haben, weil sie sind immer noch Kinder Gottes, aber sie haben vergessen. Sie spüren das nicht. Und das ist, wie Gott mit uns in Liebe handelt, damit wir nicht einfach leben ohne ihn, sondern dass wir vermissen das. Matthäus 6 und Vers 14 ist ein Beispiel davon. Hat jemand gegen dich irgendwann gesündigt? Vielleicht was Schlimmes getan? Vielleicht war es Missbrauch? Vielleicht war es Betrug? Vielleicht war es harte Worte? Ungerechte Worte? Vielleicht hat jemand über dich schlecht geredet? Und dann sagte er, Matthäus 6, Vers 14 in dem Vater unser, bekannte Stelle. Er sagt davor in Vers 12, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und dann sagt er Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihr Vergehung vergibt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ich kann euch sagen, diesen Verse hat mich lang ein bisschen irritiert. Was bedeutet das dann? Hat Gott aufgehört, mich zu lieben? Komme ich trotzdem in die Hölle, weil ich meinen Bruder nicht vergeben habe und meine Sünde sind nicht vergeben? Schau genau, wie er das sagt. Er sagt, euer himmlischer Vater. Das heißt, er ist immer noch dein Vater. Aber er wird dich nicht vergeben. Lass den Vers stehen, wie es steht. Was die Antwort? 1. Johannes 1. Eines ist natürlich dem Bruder vergeben, die Schwester vergeben. Aber dann sagte er, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Gott ist bereit,
diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Dass, wenn wir als Kinder gesündigt haben, er ist bereit. Aber wenn wir bockig sind, wenn wir als Kinder sagen, nein, ich halte die Sünde, dann werden wir auch vieles von seiner Gnade nicht spüren und erfahren. Es ist, was er hier sagt. Es geht hier um unsere Herzenseinstellung gegenüber unseren Sünden, gegen Gott. Dass wir bereit sind, die Sünde zu bekennen. Das Wort bekennen ist ein ganz interessantes Wort. Es hat zwei Teile. Das erste Teil ist gleich. Das zweite Teil ist sagen. Das heißt, was er hier sagt, ist im Kurzen, sag die gleiche, was Gott gesagt hat. Wenn er in seinem Wort, wenn er sein Licht in unserem Herzen strahlt, und wir merken etwas, das nicht in Ordnung ist, wir sehen, wie das Unordnung in unserem Leben ist und Sünde, dass wir bereit sind, das Gleiche zu sagen. Und ihm zu sagen, Gott, du hast recht. Du bist mein Vater. Ich habe gesündigt. Und zuzugeben, dass er recht hat. Weiß Gott schon, dass du gesündigt hast? Natürlich. Aber Gott möchte ein bußfertiges Herz sehen, der das wirklich bereut. Er vergibt nicht Sünde, die wir nicht bereit sind, abzugeben. Wir sagen, ja, ich will die Folgen von meinen Sünden weghaben. Ich will, dass meine Ehe wieder in Ordnung gebracht wird, wegen meiner Sünde. Ich will, dass meine Unzufriedenheit und die Schwierigkeiten in der Arbeit und finanzielle Schwierigkeiten, dass sie weg werden wegen meiner Sünde. Aber ich bin nicht bereit, wirklich zu bereuen, dass ich gegen meinen Vater gesündigt habe. Das ist nicht Sünde zu bekennen. Das ist nicht so. Gott sagt, bekenne, sag die gleiche, was ich über deine Sünde sage. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Gott ist treu, dir zu vergeben, weil er immer seine Verheißungen treu bleibt. Du sagst, aber du weißt nicht, wie oft ich so gesündigt habe in diesem Bereich. Gott hört auf, mich zu vergeben dieses Mal. Es ist einfach zu viel. Er sagte, wenn wir wirklich unsere Sünden bekennen, ist er treu, zuverlässig, dir die Sünden zu vergeben. Das ist die Verheißung da. Gott ist treu, dir zu vergeben. Jeremia 31, Vers 34, sogar im Alten Testament sagt er, denn ich werde ihr Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. So ist Gott. Er ist treu, dir zu vergeben, deine Sünden zu vergeben. Gott ist auch gerecht. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Ein Gott, wie 2. Mose sagt, der keineswegs Sünde ungestraft lässt, ist gerecht, dir deine Sünden zu vergeben, wenn du das zugibst und bekennst. Und ich möchte kurz betrachten, was das Sünde bekennen nicht bedeutet. Weil er sagte, diese Verheißung ist so wunderbar. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, dass wir in seinem Licht wandeln, dass wir wirklich rein vor ihm leben. Wir sprechen nicht von Vollkommenheit. Weil wie gesagt, davor und danach sagt er, wir sündigen immer wieder. Aber dass wir unsere Beziehung in Ordnung haben, ist so eine wunderbare Verheißung. Offene Verheißung. Aber was bedeutet das nicht? Erst habe ich schon was gesagt. Es bedeutet nicht nur allgemein uns zu entschuldigen. Wir haben kleine Kinder und wenn einer gegen den anderen gesündigt hat, sagt also okay, du musst zu den anderen zugehen, auf die anderen zugehen und dich entschuldigen. Dann geht er zu ihm zu. Entschuldige ich bitte, dass ich dich geschlagen habe. Okay, sie haben die Worte über die Lippen gebracht. Aber haben sie wirklich ihre Sünden bekannt? Eigentlich nicht. Nicht mit dem Herzen. Okay. Nun, das ist halt mit kleinen Kindern. Okay. Wir verstehen das. Aber wie ist es mit Gott? Kommen wir zu Gott so? entschuldige ich mich, dass ich das gemacht habe. Okay, jetzt gehe ich weiter. Wir haben diesen Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn sie Sünde vergibt und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Puh, gehe ich weiter. Nein. Es geht um das Herzeneinstellung. Dass ich zugebe, dass ich ganz total falsch lag. Wenn Gott dein Vater ist, du weißt, wenn er zu dir redet und wenn er seinen Finger auf etwas legt und sagt, das ist nicht in Ordnung. Wir kennen unsere Hirte, wie er seine Schafe kennt. Und die Schafe hören seine Stimme und sie wissen, dass sie falsch liegen. Im Psalm 32 haben wir gelesen, vorgelesen gehört. Wir zugeben, wo wir falsch waren. Im Psalm 51, wie Paul oder David sagt, gegen dich, dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Er sagt, du hast recht, diese Folgen habe ich wirklich verdient. So ist wirklich eine bußfertige Haltung, dass wir merken, es war falsch. Die Folgen bin ich bereit zu tragen. Wir sprechen nicht von der Hölle hier, wir sprechen von Folgen manchmal im Leben, die kommen. Schlechtes Beispiel ist eine Frau in Schottland. Sie war ganz bekannt, weil sie diejenige war mit den meisten Parkvergehen. Sie hat innerhalb 3 Jahren Zeitraum über $19.300 bezahlt, aber sie parkt ihr Auto immer noch bei dem Hauptplatz in Glasgow, ohne die Parkgebühren zu bezahlen. Aktuell ist sie die Stadt Glasgow $10.000 schuldig. Dollar oder Pfund, weiß ich nicht, aber das war, wie das vorkam. Die Frau zeigt hier keine Buße. Sie bezahlt es zwar, aber sie lebt weiter, wie sie will. Eine bußfertige Haltung ist, ich weiß, dass es falsch ist. Ich möchte das verändern. Ich weiß nicht, wie. Manchmal, öfters wissen wir nicht, wie wir unser Verhältnis, unsere Sünde, vor allem als Gewohnheit ist, wie wir rauskommen. Aber wir wissen, wir wollten das. Wir wollten Hilfe suchen. Wir wollten rauskommen. Und Gott gibt die Kraft dafür. Aber wir müssen bereit sein, das aufzugeben. Es ist nicht nur allgemein, uns zu entschuldigen, sondern zuzugeben, dass Gott Recht hat. Es ist nicht, dass ich jede Sünde, die ich begehe, dann zum Kreuz bringen muss. Das ist eher die Eigenschaft eines Richters. Jede Kleinigkeit musst du bringen. Das ist nicht hier, was er meint. Das ist nicht, was wir im Neuen Testament finden. So ein Gott kennen wir nicht. Genau wie ein guter Vater nicht so ist. Jede Kleinigkeit, okay, dann ist die Beziehung abgebrochen, geh weiter, du hast ein Spielzeug auf den Boden gelassen, dann ist vorbei. Du kriegst nichts zum Essen heute. So ist ein guter Vater nicht. Wir sprechen hier von bewusster Sünde, wo Gott uns anspricht in seiner Liebe und Geduld und wir sagen, nein, nein, ich gehe meinen eigenen Weg und dann in Liebe. Bringt er Folgen, bringt er auch die Züchtigung. Das hat wirklich mit einem falschen Gottesbild zu tun, dass Gott nicht als Vater gesehen wird, sondern als Richter nur. Nein, er ist jetzt dein Vater. Es ist anders. Aber trotzdem dein Gott und Licht. Die Vergebung wird nicht durch das Sündebekenntnis verdient. Drittens, das Sündebekenntnis ist der Ausdruck eines bußfertigen Herzens, das bereit ist, die Sünde abzulegen und in seinem Licht zu wandeln. Das ist wirklich, was es ist. Du verdienst das nicht. So, je mehr du bekennst, dann desto besser kommst du vor Gott. Nein, ist alles bezahlt. Du wirst diese in Ordnung bringen. Und viertens, die Motivation für das Sündenbekenntnis ist nicht, mein eigenes Leben zu verbessern, sondern Gott zu verherrlichen durch eine hingebungsvolle, bußfertige Herzenshaltung. Dass ich meinen Vater so gern habe, ich möchte das wieder in Ordnung bringen. Es geht nicht um mich, es geht um meine Beziehung zu ihm. Wir sind lang über die Zeit, aber ich möchte fragen, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Gibt es etwas in deinem Leben? Es kann offene Sünde sein, die du klar weißt von der Schrift, falsch ist. Es kann etwas Prioritäten sein in deinem Leben. Du sagst, ich weiß, ich soll bereit sein, dieses oder jenes abzugeben, was mein Bruder oder Schwester weiter behalten kann. Aber für mich, es steht im Weg, für den Herrn zu leben. Es steht im Weg meiner Beziehung zu meinem Vater. Und er will, dass ich bereit bin, das abzugeben. Bist du bereit, diese Sünde zu bekennen und das abzugeben? Ich weiß, dass ich komme in Gefahrwasser jetzt. Okay? Also, wir treten auf den Schlips, aber jeder von uns steht in unserer Beziehung zu unserem Herrn und er redet zu uns. Und du weißt, was das ist, wenn es was gibt. Es ist eine ganz einfache Lösung. Bekenne. Gebe zu, dass er recht hat. Und lass wirklich diese Vergebung, diese Beziehung mit ihm wieder in Ordnung gebracht werden, wiederhergestellt werden. Das fordert von uns Demut. Aber ich sage euch, die Gnade ist da, wenn wir bereit sind, das zu tun, uns diese Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Und wir machen das, damit wir Gott verherrlichen, damit wir unser Leben nicht vergeuden durch ein ja, diese Beziehung, die angespannt ist, die einfach nicht in Ordnung ist. Wir leben einfach weiter und die Züchtigung kommt immer wieder und wir wissen, also ich muss das einfach zugeben, als Vater. Und Gott wartet so in Liebe auf uns. Bist du bereit, das zu tun? Vielleicht kannst du gar mit so einer väterlichen Beziehung mit Gott gar nicht anfangen. Gott ist immer noch dein Richter. Und du kannst ihn nicht Vater nennen, weil er so hoch auf dem Podest sitzt und er so mächtig ist. Ich schaffe das nicht. Ich möchte dir sagen, Gott liebt dich und er möchte eine Beziehung mit dir haben. Und er hat seinen eigenen Sohn geopfert und die Todesstrafe ihm gegeben, damit du frei gehen darfst. Und dass du nicht in diesem Verdammnis kommst und damit du in diesem Licht wandern kannst, ohne dich schämen zu müssen, sondern durch seine Gnade, durch seine Liebe. Heute kannst du das erfahren, durch Jesus Christus. Du musst nur deine Sünden zugeben, dass du falsch liegst. Zugeben, dass du die Hölle, Verdammnis verdient hast und dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist, und glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Versprochen. Diese Verheißung gilt für dich auch heute. Wir wollen beten. Lieber Herr, dein Wort hat Kraft und ich bete, dass wir diesem Wort, diese Verheißung in unserem Herzen reinkommen lassen. Lass es uns verändern. Lass uns das als Anker für unsere Seele sein. Herr Jesus, lass uns nicht weitergehen ohne diese Beziehung mit dir. Lass uns das so gern haben, so eine Sehnsucht danach haben, dass wir nur merken, dass wir gegen dich gesündigt haben, dass wir einfach zugeben und diesem Vergebung erleben. Amen.